Trainingslager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Ja, herzlich willkommen zur 66. Folge meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute dreht sich das Thema im Podcast um Ernährung, denn meine Gesprächspartnerin ist Angelika Pinter. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von euch, die kennen sie bereits aus meiner Folge 5 und Folge 6, ganz junge Folgen meines Podcasts. Da ging es mit Angelika Pinter um das Thema: So steigerst du mit Ernährung deine Leistungsfähigkeit. Ja, wenn du die Folgen noch nicht kennst, dann musst du dir diese unbedingt nachhören. Wie gesagt, Folge 5 und 6 meines Podcasts, eine unbedingte Empfehlung. Angelika war ja vor einigen Tagen unsere Hauptspeakerin am Sporterziehertag 2021, Österreichs größter Fortbildung für Sportpädagoginnen und Sportpädagogen. Der Hauptvortrag, die Hauptkeynote, die kam von Angelika Pinter zum Thema Ernährung und Konzentration. Und zu diesem Thema hielt sie auch zweimal einen Workshop ab, der ausgesprochen gut besucht war. Und im Rahmen dieses Sporterziehertages habe ich Angelika Pinter auch noch interviewt an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Ja, es ist ein sehr spannendes Interview geworden zum Thema Ernährung für Konzentration und Regeneration. Aber bevor wir zum Interview schalten, möchte ich dich noch einladen, dass du auf meiner Homepage vorbeischaust, erichfrischenschlager.com. Dort findest du nämlich interessante Beiträge, die dich garantiert weiterbringen werden. Interessante Blogartikel und Podcasts, ein Quiz zu deinem Lieblingskörper und natürlich die Life Academy mit höchst interessanten Videokursen, mit denen du dich weiterentwickeln kannst. Also eine dicke Empfehlung, schau vorbei auf erichfrischenschlager.com. Jetzt aber wartest du bestimmt schon gespannt auf das Interview mit Angelika Pinter. Und das starten wir sogleich. Herzlich willkommen zum Sporterziehertag 2021. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich sitze jetzt mit unserer Keynote-Speakerin Angelika Pinter hier im Radio Igel Studio und möchte den Tag noch ein wenig im Rückblick beleuchten vielleicht. Also ich möchte mal begrüßen, hallo Angelika.
Servus, lieber Erich.
Super, dass du heute oder dass wir es beide noch geschafft haben, diesen Termin im Radio Igel Studio zu machen, weil es waren ja mitunter heute schon anstrengende Stunden, besonders für dich als Hauptreferentin. Das Ganze ist eine Hybridveranstaltung im Moment, der Sporterziehertag, das heißt im letzten Jahr und in diesem Jahr. Der Vortrag von der Angelika war gestern Abend um 18 Uhr online mitzuverfolgen. Und die Workshops finden gerade jetzt auf der BH statt, in Präsenz natürlich. Und die Angelika hat aber gerade eine Pause, die hat schon zwei Workshops gehalten. Angelika, wie war das für dich heute? Der Unterschied vielleicht auch von online zu der Präsenzphase heute?
Also zuerst einmal danke, dass ich wiederkommen habe dürfen. Für mich war es eine Ehre, dass ich wieder bei dem Event dabei sein darf. Und der Unterschied, um deine Frage zu beantworten, war energetisch abrufbar. Gestern war die große Zurückhaltung digital und da kommt halt wenig Feedback beim Vortrag. Deswegen habe ich nicht gewusst, wie reagieren die Pädagogen oder Pädagoginnen jetzt auf meine Impulse, waren es Provokationen, hat es Irritation ausgelöst, weil keine Fragen waren, habe ich nicht gewusst, wo stehen wir gerade. Und heute war das total schön zu erleben, wie der Körper wirkt. Und was da für Energien frei werden, wenn so viele in einem Raum sind und kommuniziert wird, nonverbal und verbal. Und deswegen bin ich jetzt echt nicht müde, sondern energiegeladen, weil ich so viel Druck gekriegt habe heute. Deswegen Präsenz punktet halt nach wie vor mehr.
Ja, und ich glaube, das Bedürfnis ist jetzt auch da nach eineinhalb Jahren Pandemie, dass man endlich wieder zusammenkommt und auch gemeinsam in einem Raum Themen
ja, erörtert. Definitiv. Und gerade bei uns Trainern oder Speakern, die seit 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren am Laptop sitzen, da, ich habe mich irre, also wirklich super gefreut, dass ich da von Wien nach Graz fahren darf, um wieder Leute zu erleben. Und den Eindruck habe ich jetzt auch gehabt, dass sie die auch wieder gefreut haben, sich auszutauschen untereinander. Ich glaube, dass das auch wieder Energie braucht, dass die Lehrerinnen und Lehrer untereinander zusammenkommen und merken, ah, das, wie ich das gerade alles wahrnehme, so geht es den anderen auch. Und die Überforderung oder die Energielosigkeit oder diese Ratlosigkeit, die teile ich mit Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das ist auch gut, da zu wissen, man ist nicht der Nemo im Haifischbecken, sondern wir sind alle im gleichen Becken und es sind alles die gleichen Fische.
Genau. Genau. Man hat so ein Frageverhalten gemerkt, finde ich. Also heute haben mir sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen gestellt, auch am Ende noch im Zwiegespräch mit dir. Gestern war auch die Möglichkeit online, aber da ist natürlich viel weniger gekommen. Also da sieht man auch den Effekt irgendwie, was ein Präsenzseminar ausmacht.
Ich habe auch gefragt danach. Du warst nicht dabei, glaube ich, in der Pause. Ich habe gefragt, was war gestern? Und eine Dame hat gesagt, du, ich wollte mir da nicht ausziehen vor alle und sagen, wo, wie es mir nicht gut, also was, wo ich Bedenken habe. Aber in der Gruppe nimmt man ja den anderen wahr. Und du merkst durch Nicken, durch Körperhaltung, ah, der versteht es jetzt gleich wie ich. Und dann traust du dich halt leichter zu fragen. Und ich glaube, wenn man Menschen erlebt, geben die so viel nonverbal, dass das Vertrauen da ist, reden zu können. Und ich glaube, wenn man mich erlebt, weiß man auch, man kann alle Fragen stellen. Und über das Digitale ist das vielleicht nicht so gut rüberkommen.
Ja, da ist schon eine gewisse Hürde da, würde ich
genau,
sagen.
Genau, ich glaube auch. Ja, Vertrauensbasis eben. Mhm. Mhm.
Hast du die letzten Stunden als stressig erlebt für dich?
Im Gegenteil, ich hab für mich gedacht, man, schade, das ist vorbei. Ja, und die haben sich alle entschuldigt, man, dass sie meine Pause da nutzen, durch Fragen, die sie eben gehabt haben. Und für mich ist das ja nicht anstrengend, sondern heute war es eher Erzählen von Erfahrungen, die ich habe. Natürlich wollte ich performen und natürlich habe ich wieder einen Druck gehabt und ich glaube, ich bin auch ein bisschen Adrenalin geschwängert herumgerannt und war natürlich nervös, weil wenn du vorne stehst, vor so viel Leid, das taugt da und da kommt ein bisschen ein hoher Puls. Allerdings war das heute eher ein bisschen erstens mal wie Freunde treffen, ein paar Gesichter habe ich noch gekannt, gell? Vor allem war meine Lehrerin auch dabei, das ist total spannend gewesen. Es war absolut nicht stressig im Sinne von, ich bin da noch ausgelaugt, sondern ich zehre noch von den Glückshormonen. Und ich war total überrascht, wie offen die Leute waren. Es hat mir den Stress total genommen, weil aufgrund der gestrigen Erfahrung, dass da nicht viel gekommen ist, habe ich gedacht, boah, vielleicht habe ich die Leute jetzt überrollt oder war es zu viel an Provokation. Und heute habe ich das Gefühl gehabt, die sind auch total offen. Andere Sichtweisen zu hören einmal, die waren super selbstkritisch. Also du hast gemerkt beim Nicken, beim Mitschreiben und bei Fragestellungen, wo es ins Persönliche gegangen ist, die hören voll zu. Also ich habe keine großen Hürden gehabt heute, die zu bewältigen waren, sondern frei von der Leber weggeredet.
Also ich kann dir sagen, für mich ist das Gespräch mit dir jetzt eine richtige Pause oder eine Mikropause, wie immer du das sehen willst, weil ich dass die erste Gelegenheit ist, dass ich ein inhaltliches Gespräch führen kann. Also ich bin ja Hauptorganisator, kann man mehr oder weniger sagen, und meine letzten Gespräche haben sich nur über formale Dinge erschöpft. Also wo ist der Schlüssel für das? Und also du weißt schon, was ich meine. Deswegen genieße ich das jetzt sehr, dass ich mit dir da sitze. Aber wir sind mit dem Frage nach dem Stress schon mitten im Thema. Nämlich, du hast ja auch aufgezeigt, dass Ernährung eine wichtige Rolle im Stressmanagement spielt.
Und da waren ein paar überrascht wahrscheinlich heute und gestern, weil ich nicht sage, Ernährung löst alle Probleme, sondern im Stressmanagement kannst du über die Ernährung, also über deine Ernährung, deine Selbstreflexion machen. Das heißt, wie du dich ernährungstechnisch verhaltest, gibt einen Aufschluss, wie du mit deiner Regeneration oder Kompensation umgehst. Und deswegen bin ich immer dafür, in unterschiedlichen Abständen, also 2-3 Mal im Jahr, für 1 bis 3 Wochen die Ernährung zu tracken, um es jetzt auszudrücken, also dass man einfach zuschaut, sich selber beim Essen und da reingeht und sagt, wie verhalte ich mich in engagierten, konzentrierten Zeiten und wie verhalte ich mich essenstechnisch in Erholungszeiten. Und damit du nicht negative Auswirkungen von konzentrierten, engagierten Zeiten hast, man kann es auch Stress nennen, ist es wichtig, dass du deine Ernährung kennenlernst, weil die kann Negatives fördern aber kann auch Positives fördern. Und heute war eher der Fokus drauf, dass wir die Regenerationsphase mit der Ernährung unterstützen. Bei Regenerationsphase habe ich nicht nur die Muskeln gemeint, sondern auch das Gehirn braucht oder das Nervensystem schlechthin braucht aufgrund eurer Tätigkeit. Ihr müsst ja reagieren und agieren und das hat dazu im Mix, vielleicht sogar zeitgleich, fordert ein Kind euch ganz speziell oder Schüler. Und parallel wurde jetzt aber gerade was weitergeben, also reagieren und agieren ist bei euch sprunghaft unterschiedlich immer im Unterricht. Und da ist es total wichtig, dass man eine Ernährung zu sich nimmt, die diese Herausforderungen auch unterstützt.
Mhm. Du hast ja gesprochen von zielgerichteter Ernährung.
Ja, genau. Ja.
Das finde ich auch sehr spannend.
Ja.
Weil man muss jetzt erst das Ziel eigentlich einmal vergegenwärtigen, wo will ich hin, und dann muss ich mir die passende Ernährung dazu suchen. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine sportliche Leistung bringen will oder meinen Alltag bewältigen oder meinen Job richtig machen.
Mhm. Also ich nenne es deswegen zielgerichtete Ernährung. Ich komme ja aus dem Coaching-Bereich. Also ich bin nicht nur Diätologin, sondern eher systemischer Coach vom Herzen her. Und mit dem Wort zielgerichtet, da fordere ich vom Gegenüber schon ein, dass er wissen muss, warum er überhaupt will die Ernährung ändern. Und da lasse ich mich nicht mit dem Thema Wohlbefinden, Ausgeglichenheit abschasseln auf Steirisch, sondern ich will wissen, was ist der Vorteil, wenn du die Ernährung umstellst, was erwartest du dir? Und da ist heute schon gekommen, ich will die Nummer eins werden, ich will Energie noch für meine Hobbys haben, ich will noch Nerven für meine Familie haben und so weiter und so fort. Das sind Ziele. Und wenn ich mir diese Ziele wirklich vor Augen halte, dann brauchen wir über Motivationstief nicht mehr reden, gell? Dann bleibe ich dran, weil ich will die Nummer eins werden und ich will nicht die Beziehung aufs Spiel setzen, weil ich komplett fertig am Abend nach Hause komme. Oder ich will die Mutterrolle super spielen können oder super performen als Mama und es geht nicht, wenn ich keine Nerven mehr habe, gell? Und deswegen rede ich schon seit Jahren von zielgerichteter Ernährung. Und dann legen wir los. Also wenn dir das Ziel klar ist, dann braucht es nur noch wenige Tipps, weil das meiste wissen die Leute eh schon, wie ich es in den Alltag integriere.
Umgekehrt müsste man sagen, zielgerichtetes Training, weil da ist es ja extrem abhängig, wo meine Ziele sind. Ne? Weil du sagst, Energie für den Alltag, das ist ein ganz anderes Ziel. Das kann man natürlich mit Ausdauertraining auch erreichen, aber ist ein ganz anderes Ziel, als wenn ich sage, ich will einen Wettkampf in einer gewissen Zeit schaffen oder überhaupt schaffen. Ne?
Genau, ja.
Marathon, Halbmarathon, was auch immer. Ne?
Genau. Stimmt, guter Vergleich.
Ja. Also auch da würde es sehr gut passen. Zuerst einmal Ziele definieren und dann erst den Plan dazu entwerfen.
Genau.
Wie wichtig ist der Chill-Modus? Den hast du nämlich angesprochen.
Ja, ich habe sogar heute den Slogan oder den Satz für mich entworfen im Vortrag. Siehst du, wie kreativ ich heute war? Ja. Da muss ich im Flow gewesen sein. Gib dir die Lizenz zum Chillen. Und es ist mir bei Lehrern und Lehrerinnen sowas von wichtig, weil ich beobachte, während ich mit ihnen arbeite, weil die Einladung kriege ich Gott sei Dank immer öfter, dass ich in Schulen mitarbeiten darf, was die Vision, die Wertehaltung und Projekte betrifft, und die chillen nicht mehr. Die performen durch. Und wenn sie nicht gerade vorm Schüler performen, Performance vom Lehrer oder vom Direktor, oder sie tun noch schnell E-Mails oder Handy beantworten, die chillen nicht. Sie sagen so, sie gehen in die Pause und sie gehen in den Sozialraum, sie chillen nicht. Und heute wollte ich wirklich auch Absicht von mir heute war, dass man den Lehrerinnen und Lehrern sagt, gib dir die License zu chill, wenn du performen möchtest. Anders geht's nicht. Hormonell fordert es dein Körper eh ein, nur geistig stemmen sie die Leute dagegen. Das heißt, die sagen, man, jetzt bin ich voll K.O. nach dem Unterricht. Aber sie nehmen dann gleich die nächste Hürde, ohne dass sie sich immer bewusst 10 Minuten hinsetzen, in Ruhe sein, atmen, was Gescheites essen, zielorientiert trinken und zielorientiert kommunizieren. Und das war halt die Einladung an alle. Und ich finde das cool, License to Chill. Da müssen wir nochmal drüber reden, ob wir nicht was machen zu dem Thema.
Ich kann das nur bestätigen. Du hast ja mitgeschrieben an unserem Buch 7 Key Facts.
Ja, das war mir eine große Ehre.
Ja, da hat die Angelika ja den Ernährungsteil gestaltet. Das ist ein Top-Kapitel natürlich im Buch. Aber da beleuchten wir 7 Faktoren. Da gehört die Ernährung dazu, da gehört die Ausdauer, die Kraft dazu, die Entspannung, zum Beispiel Beziehungen. Da gehört aber auch dazu die Koordination zum Beispiel. Also ganz viel verschiedene. Und wir haben in der Lehre Gesundheit haben wir eine Umfrage gemacht, also der Student gemacht, das Bachelorarbeit. Wie ausgeprägt diese Faktoren sind bei den Lehrern, da haben wir einen Test entworfen und sie mussten ihre Lebensqualität einschätzen. Und das Erste, was interessant war, ist, dass genau bei denen, die sich selbst eine hohe Lebensqualität eingeschätzt haben, diese Faktoren hoch waren und umgekehrt. Und was glaubst du, welcher der sieben Faktoren am wenigsten ausgeprägt war bei den Lehrern? Du kannst zurück beim Thema bleiben, Erholung. Entspannung, ja. Regeneration.
Also ich hätte jetzt gesagt, mit der Beziehung oder Erholung?
Ja, nein, es war die Erholung. Also okay. Lehrer können scheinbar schlecht entspannen oder geben sich zu wenig Zeit zum Entspannen. Aus welchem Grund auch immer, aber auch die Eigeneinschätzung ist so. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Thema bei allen Pädagogen. Und die waren alle, also jetzt nicht aus einem bestimmten Schultyp, die waren quer über die Steiermark aus verschiedensten Schultypen.
Ich habe jetzt eine Hypothese dazu, aber ich glaube, dass die Erholung deswegen so geringen Stellenwert hat, weil sie das Korrigieren von Schularbeiten nicht als Engagement sehen. Oder weil sie das Konzipieren von Unterrichtsstoffen nicht als konzentrierte Arbeit sehen. Würden sie diese Dinge anders bewerten, würden sie sich, glaube ich, eher eine Erholung gönnen, weil sie sagen, Training, Recovery. Das ist ja eh, das wisst ihr ja alle. Ich glaube, es geht da um die primäre Bewertung, dass das, was ich tue, Engagement, diese Konzentration, ist ein Training. Oder Wettkampf und danach braucht es Erholung. Und ich glaube, da geht es um die Bewertung eurer Arbeit schlechthin.
Ich glaube das auch. Ja. Und vor allem fließt ja sehr viel Arbeit von Pädagoginnen in die Freizeit eigentlich rein. Ich kenne Lehrer, die am Wochenende durchkorrigieren, wenn Schularbeitenphase ist. Ne? Die kommen kaum zum Essen zwischendurch. Ja. Gell? Also gerade, dass sich das noch ausgeht. Also da gibt es natürlich Spitzen drinnen und da müsste man das sicher anders bewerten auch.
Vor allem auch selber sich nicht abwerten, wenn man mit dem nicht zurechtkommt. Ja. Das war, hätte ich gemerkt, aber wenn es ein bisschen weggeht vom Ernährungsthema und du willst mir da ein paar Ernährungsfragen noch stellen, ich weiß eh, aber ihr seid in Ordnung, wenn ihr müde seid und ihr habt nicht den falschen Job, trotzdem ihr nicht gerne mal in die Klasse geht, das ist komplett normal. Diese nicht eingehaltenen Erholungsphasen führen halt hormonell dazu, dass ihr Dinge negativ beurteilt und dass sich die Energie ausgeht. Und das war mir heute total wichtig zu sagen, dass ihr einen super Job habt und ihr passt super in den Job, großteils ist das so, ihr brauchst du an der Recovery-Periode arbeiten, damit ihr das Gefühl wieder kriegt.
Frage an dich, was sind die wichtigsten Begleitmaßnahmen außer der Ernährung für die Regeneration, ohne auf diese jetzt genauer eingehen zu wollen, aber das muss zumindest erwähnen hier im Podcast?
Also die Erfolgstools, die mir die Pädagogen gefeedback haben in meiner Praxis, die ich schon seit 15 Jahren habe, ist auf alle Fälle Atmung. Also du kannst am schnellsten was erreichen. Musik. Also diese Biografie, da habe ich so ein eigenes Tool mit Musik, das kommt voll gut an. Ich glaube, dass die zwei im Alltag das Wesentlichste sind, Musik
und
Atmung am Tag und das Schlafpensum am Wochenende und in der Zeit der Arbeit. Da habe ich den Jetlag oft erwähnt und seit ich denen das streiche, es gibt Leute, die wollen am Wochenende ausschlafen und das heißt für sie 12 Stunden oder 10 bis 12 Stunden und das ist wirklich belegt, dass das eine Art Jetlag ist und deswegen bist du grob hier am Montag, gell? Und da nehme ich viel in den Schlaf. Also Atmung, Musik und Schlaf sind da die drei großen Interventionen nach der Ernährung, wo das Feedback am besten ist, weil es leicht zu integrieren geht und leicht umsetzbar ist, genau.
Sehr schön, ne?
Ja. Es darf auch einfach gehen.
Es darf einfach gehen, ja. Wir haben auch in dem Buch drinnen eine Entspannungspyramide, wenn du dich erinnerst. Und da ist der Schlaf die Basis und dann bauen die anderen Dinge auf.
Und was der Schlaf ist deswegen die Basis, weil es die Regeneration schlechthin ist.
Ja.
Und du startest halt schlechter, wenn du nicht regeneriert hast, wie beim Muskel.
Genau.
Wenn du immer jeden Tag den gleichen Muskel trainierst, ist es zack.
In den Tiefschlafphasen passieren die Zellreparaturen und so
genau,
weiter.
Genau, perfekt.
Gehen wir vielleicht zur Ernährung. Du hast heute so viele spannende Dinge gebracht. Also wie wären denn jetzt deine Tipps, wie du mit Ernährung diese Recovery-Phasen unterstützen kannst?
Das allererste, was mir jetzt wichtig ist in meinem Job, in meiner Rolle, dass die Leute sich nicht nur auf die Mikro- oder Makronährstoffe konzentrieren und sich denken, ich muss jetzt mehr Kohlenhydrate essen, ich muss jetzt mehr Eiweiß essen, ich muss die B-Vitamine zu mir nehmen, sondern das Produktivste bei der Ernährungsumstellung ist, wenn du sagst, ich darf zukünftig die Stoffe zu mir nehmen, die mir und meinem Gehirn gut tun. Das ist immer die innere Haltung ist mir ganz wichtig. Und dann zu schauen, welche dieser Lebensmittel, die so viel Gutes liefern, schmeckten mir wirklich nur mir. Gell? Also wenn sie euch bei Schwammerln oder Champignons den Magen umdreht, dann wird sich eine andere B-Vitaminquelle suchen. Gell? Und das ist mir wichtig, weil ich draufgekommen bin, Ernährungstipps brauche ich keinen mehr geben, aber Umsetzungstipps, die sind gefragt. Und da geht es um die innere Haltung. Natürlich, wenn man es kurz sagen will, du brauchst 180 Gramm Glucose, sonst funktioniert das mit dem Gehirnstoffwechsel nicht. Du brauchst die richtigen Eiweißmengen, 0,8 bis 1,5 Gramm pro fettfreier Masse. Das ist alles so weithin schon bekannt und das kannst du überall nachlesen. Nur ob das funktioniert oder nicht, hat was mit deiner inneren Haltung zu tun. Wann und in welcher Qualität willst du integrieren? Und nimmst du dir eine halbe Stunde Zeit, einmalig, um dich hinzusetzen und zu schauen, was esse ich denn eigentlich? Und wie kann ich die bereits vorhandenen Gerichte optimieren? Weißt, viele fragen, Angelika, wie viel Gramm Eiweiße für B-Vitamine, wann, welche Kapseln und so weiter. Also, das ist alles unwichtig. Wichtig wäre, was isst du schon? Und was kann man drauf tun auf deine Lebensmittel oder dazu tun? Zum Beispiel Kaffee mit Maroni naschen oder mit schokolierten steirischen Kürbiskernen von der Steirerkraft zum Beispiel. Das ist für mich ein Tipp. Wenn ich weiß, dass du Kaffeetrinker bist, ja, dann optimiere ich den Kaffeegenuss und sag nicht, ob jetzt musst du einen Ingwertee trinken. Weißt du, das viele wollen sie dann so komplett verändern und deswegen sind sie dann traurig, weil es nach 8 Wochen nicht mehr funktionieren wird.
Es muss auf jeden Fall schmecken.
Schmecken? Ja. Es muss zu deinem Alltag passen, genau. Also zu dem Pädagogenalltag, ja, oder Pädagoginnenalltag. Und es muss die Qualität passen. Und da glaube ich, kann man schon ein bisschen lernen, weil wenn man weiß, das Ei kann was, dann isst du halt öfter das Ei. Okay? Also mit dem Eiweiß und mit dem Tryptophan haben wir heute ein bisschen geredet. Oder mit den B-Vitaminen. Wenn ich weiß, dass der Champignons oder die Kräuterseitlinge mir gut tun oder die Erbsen und die Linsen, ja, dann mache ich halt einmal in der Woche Erbsenreis und einmal in der Woche Linsensuppe, wenn ich es gern isst. Und um das geht's, dass du wirklich einmal hinschaust und sagst, was schmeckt mir und in der Quantität dann auch verwende. Wenn du nur einmal B-Vitamine zu dir nimmst, ist es schön. Aber es bringt nichts. Mhm. Genauso wie du nicht einmal im Monat an Lipidsenker, also an Cholesterinsenker schlucken sollst. Du musst es jeden Tag machen, damit es eine Wirkung hat. Und bei der Ernährung ist es gleich. Mhm. Die Ernährung braucht mindestens gleich viel Impulse wie die Medikamente, die wir zu uns nehmen. Und Punkt, das ist es. Gell? Also die Häufigkeit zählt und die Qualität, dass mir auch schmeckt. Das war mir so wichtig. Gell? Also bei der Ernährung, in der Ernährungstherapie geht es weniger darum, die Leute aufzuklären und zu sagen, du brauchst Eiweiß, du brauchst Kohlenhydrate, du brauchst B-Vitamine, du brauchst Spermidin, du brauchst das alles, das wissen sie schon. Ich tue fast nur mehr in der Umsetzung intervenieren.
Mhm. Kannst du kurz ein Frühstücksritual bewerten von mir?
Ja, bitte.
Kaffee mit Zimt gewürzt und dazu 5 Cashewkerne.
Wenig, aber klingt super.
Also, ja, es funktioniert auch mit intermittierenden Fasten. Also da, ja, lasse ich oft dann die Kerne auch noch weg. Aber.
Ja, ja. Also Cashewkerne sind meine Lieblinge nach den Kürbiskernen, ja, und Walnüssen. Aber das ist ein liebes Trio, finde ich. Das ist ein Power-Trio. Die Steierkraft hat also einen Mix gerade rausgebracht. Da ist alles drinnen. Also du holst einen Schub mit dem Koffein, gell? Du förderst mit den Cashewkernen diese Eiweißaufnahme. Speziell mit den Tryptophanen, die ich total gern mag. Ich bin auch ein Tryptophan-Fan. Und das Zimt, das ist auch spannend, dass du das gern tust, weil das ist für die Psyche total wichtig, wenn du eine schöne Kindheit hattest, wo du mit Zimt schöne Gefühle abrufst. Das ist super förderlich für einen Flow am Vormittag.
Ja. Ja. Und fördert die Fettverbrennung.
Das kommt dazu im Mikro. Das sind halt diese Mythen, die dann entstehen. Aber weil man sagt, also die Salon Brüssel nicht, das okay gibt, gibt's nicht. Aber ich bin bei dir, sobald es dir in deinem Wohlbefinden einen Schub gibt, wird die Fettverbrennung gefördert, weil du baust dir Fett nicht im Stress ab, genau, sondern immer in der Recovery-Phase. Und deswegen ist das sicher förderlich für deine Fettverbrennung, falls du damit ein Thema hast, Erich. Das war mir gar nicht klar. Aber ja, es ist sicher eine Unterstützung, ja? Psychosomatisch auf alle Fälle.
Ja, ja. Na gut, dann kann ich das beibehalten.
Können wir weiter tun, ja, genau.
Thema Omega-3-Fettsäuren ist, glaube ich,
beschäftigt mich sehr.
Ja, beschäftigt viele sehr. Und ich habe jetzt kürzlich ein Interview gehört von einem Arzt, der genau in diesem Segment forscht. Also der hat Jahrzehnte in der Forschung, in der Omega-3-Fettsäurenforschung verbracht und hat auch den einzig wahren Omega-3-Spiegeltest, also deutscher Arzt, entworfen. Also der weiß, wovon er redet. Und der zum Beispiel erzählt, dass Omega-3-Fettsäuren sehr stark mit Herzinfarkten korrelieren. Zum Beispiel der Fußballspieler von den Dänen, der am, ja, Fußballplatz einen Herzinfarkt gehabt hat und der hat auch einen zu niedrigen Omega-3-Spiegel gehabt. Ja. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, hätte er einen höheren gehabt, wäre das dann auch passiert oder nicht. Aber Fakt ist, bei mehr als die Hälfte der Herzinfarkten ist festgestellt worden, ein zu tiefer Omega-3-Spiegel. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn am besten substituieren. Mhm. Weil Meeresfische zum Beispiel, also zumindest die Fische, die wir oft essen, sind ja Zuchtfische, die haben gar nicht mehr so einen hohen Gehalt und auch bei den Meeresfischen ist er rückläufig. Mhm. Was wären da deine Empfehlungen zum Beispiel?
Zuerst ist mir wichtig, dass alle wissen, ich bin Diätologin und so sind wir schon Coach und ich forsche, nicht? Ich zitiere Forscher. Das heißt, der Herr wäre vielleicht noch ein besserer Ansprechpartner zu deiner Frage, aber ich empfehle jetzt einmal in erster Linie keine Meeresfische wegen der Schwermetallbelastung. Die ist für mich eher im Hintergrund. Abgesehen vom Ethischen habe ich jetzt immer mehr Leberpatienten und der Schmerz der Leber ist ja die Müdigkeit. Weil du spürst das ja so nicht. Und da geht schon viel über diese Schwermetallbelastung, gibt's ganz viel Arbeiten drüber, interessante. Das heißt, das ist eher mein Aspekt, weil immer mehr Leute extrem müde sind und Fettleber haben und nicht Alkoholiker sind und nicht übergewichtig. Also was ist da los? Das heißt, aus der diätologischen Sicht hat's mich schon sehr beschäftigt. Und ich empfehle halt immer die Maria Zeller Bioforelle oder den Bio-Saibling und schwerpunktmäßig auf Leinöl, also täglich die Leinölzufuhr, weil die immer idealeres Verhältnis hat, nicht das perfekte, das ist mir schon klar, aber ein idealeres Verhältnis. Dann dazu die Walnüsse und die wertvollen Öle und den Fischkonsum. Natürlich erhöhen die DGE, sagt das ja, wir sollen auf 3 Fische in der Woche kommen, Fischmahlzeiten, aber da komplett heimische Fische, die nicht so ausreichend haben, aber dafür halt öfter gegessen. Und die Szene redet auch viel von Algen. Also wir haben immer mehr Themen mit Algen, weil die so Omega-3-Fettsäure reich sind und die Bioverfügbarkeit extrem hoch ist. Schau her, ich mache so. Wenn jemand zu mir kommt und die Ernährung optimieren will, empfehle ich das. Täglich Leinöl, täglich Nüsse und 3-mal eine Woche Fisch. Regionalen, heimischen Fisch rein, Anke und so weiter. Wenn jemand schon ein Problem hat, du hast jetzt Herzinfarkt genannt, Herzinfarktvorsorge oder Nachbetreuung ist das kleinste Ziel. Also die kleinste Zielgruppe. Die meisten kommen, Aggressivität, Egoismus, Fokussierung auf verschiedene negative Dinge. Also wenn es um das geht, empfehle ich ganz viel Omega-3, weil das macht uns sozialer, das macht uns mehr im Flow, konzentrierter und so weiter. Ich habe überlegt, ob ich der Regierung einen Riesenbackel Omega-3 schicken soll. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also ich glaube, wir könnten mit Omega-3 die Gesellschaft verändern. Jetzt ohne Schmäh jetzt. Wenn wir wissen, wie das wirkt, müssen wir das eigentlich uns mal genauer anschauen. Und das ist eher mein Zugang, dass ich dann Substitutionen empfehle. Von Algen. Und das sind meistens also vegane Algensubstitutionen. Wenn man ein Problem lösen will, da reicht die normale Ernährung halt nicht. Um ein Level zu halten und ein bisschen zu optimieren, da geht's mit der Ernährung gut. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn du ein Defizit hast, du mit der normalen Ernährung entspannt nicht dorthin kommst. Deswegen brauchen wir ein paar Substitutionen für eine kurze Zeit, damit man das Tief wieder auffüllt oder das Minus am Konto auffüllt und dann mit normalem wieder weiter tut. Genau, das ist so, also der Mix aus vielen Lebensmitteln, glaube ich, macht es aus und vielleicht ein bisschen das Open Mind, also das Mindset, dass man uns einmal das mit den Algen ein bisschen besser anschaut. Mhm.
Die gibt's getrocknet, glaube ich.
Ja, getrocknet. Asiamarkt. Ja, so. Genau. Mhm. Auch im Reformhaus schon. Mhm. Hohe Qualität, die hitzige Alge. Also es gibt, die vegane Szene hat da wirklich was bewegt. Weil die ja aus einer anderen Motivation raus geforscht haben, um diese Dinge abzudecken. Weil sie eben B-Vitamin-Lieferanten brauchen, Eiweiß-Lieferanten brauchen, unter anderem auf Omega-Lieferanten. Und die haben da echt viele tolle Produkte, die man schon in Suppen gut einarbeiten kann, zum Beispiel. Gell?
Du hast vorher erwähnt, dir geht es auch bei deinen Klienten um das Warum. Warum wollen sie eine Ernährungsänderung? Gibt es jetzt umgekehrt auch Fälle, wo du sagst, diese oder diese Person müsste eigentlich seine Ernährung ändern? Ohne dass es die Person selbst will, aber wo du schon siehst, dass die Diätologin, da müsste was verändert werden. Und meine Frage wäre jetzt, woran siehst du das? Also welche Kennzeichen treten auf, wenn man seine Ernährung ändern müsste eigentlich?
Ja, das ist lustig, das habe ich in der Pause heute besprochen mit einer Dame. Ich habe gesagt, manchmal kommen die Leute zum systemischen Coaching, Visionen und Berufsorientierung. Ich sage, du brauchst keine Berufsorientierung, ist einfach gescheit. Und zu den anderen sage ich, was, du willst eine diätologische Beratung? Ich glaube, für die wäre systemische Reflexion viel wichtiger. Also ich mixe diese zwei Studienlehrgänge sehr gerne, weil der Mensch was Komplettes ist, was Großes, das große Ganze. Und wenn einer zum systemischen Coaching kommt und sich während dem Coaching immer auf den Kopf greift und ich merke, der hat ganz starke Verspannungen oder Kopfschmerzen, dann interveniere ich sofort ernährungsmedizinisch vor Ort. Wenn ich sehe, einer ist total unkonzentriert, nervös und kriegt die Sätze nicht in einem Flow aus, und dann frage ich noch, wann hast du das letzte Mal was gegessen? Starke Unterzuckerung. Da interveniere ich sofort. Das heißt, der Ernährungsrhythmus ist ganz schnell ein Thema in Coachings, obwohl es nicht um das geht. Also das sind die zwei, die mir am häufigsten auffallen. Und körperliche Entgleisung natürlich auch. Also wenn ich merke, da kommt einer plötzlich 5 Kilo schwerer als vor dem Sommer, dann rede ich ihn aktiv drauf an und sage, na, hast du die Ernährung auch umgestellt? Ich glaube, das sollte man intervenieren, weil du dich nicht mehr wohlfühlst, wenn du außer Atem wo ankommst. Also Kurzatmigkeit. Unwohlsein, wenn ich merke, einer fühlt sich in seiner Haut nicht wohl, stellt sich nicht gern vorne hin und tut ein bisschen so, weißt du, mit den Klamotten herum. Da frage ich ganz gern und biete Lösungen an. Aber wenn es um Schmerzen geht, Kopfschmerzen, Verspannungen, Schlafstörungen, weil gerade im Coaching kommen wir uns oft wegen Schlafstörungen, da sage ich, schauen wir uns das, dein B-Vitamin-Haushalt an. Also ich probiere es sehr gerne ungefragt zu kombinieren, bei Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verspannungen, Unwohlsein, Nervosität, Aggressivität. Also ich habe auch Klienten, die kommen zum Coaching und sagen, Angelika, ich habe mein Team nicht mehr im Griff, ich werde verbal ausfällig, ich merke, ich könnte alle spazieren, watschen, gell, auf gut steirisch. Das sagt natürlich kein Wiener zu mir, aber weil ich gerade in Wien arbeite, aber in der Richtung. Und dann sage ich, schon, schauen wir uns einmal an, wie es dir geht, wenn du jetzt einmal 6 Wochen Omega-3 schluckst. Oder wie es dir geht, wenn du deinen B-Status definieren lässt. Also ich probiere den Leuten schon zu sagen, es ist nicht immer Charakterschwäche, sondern es kann ein Mikronährstoffmangel oder Makronährstoffmangel sein. Gell? Also das sind die Symptome, wo ich sofort reagiere.
Okay, das sind eigentlich aber schon Symptome, wo man sagt, das sind eigentlich krasse Ausschreitungen, soziale Ausschreitungen, wo man dann auch mit Ernährung gegensteuern könnte. Ne?
Wie du vielleicht heute gehört hast und gestern, es gibt ja 4 Bereiche, die transparent werden, wenn du schlechte Regeneration und schlechte Ernährung hast. Das eine ist das Kognitive, das Emotionale, dann der Behavior, also diese verhaltenstechnischen Sachen. Und das sind die Auswirkungen. Ich hätte gerne, dass Leute anders interpretieren anfangen. Das ist kein Trottel, der dir gegenüber sitzt, sondern der hat wahrscheinlich zu wenig regeneriert, am Blutzuckerabfall, B-Vitaminmangel, der hat einfach nicht alle Substanzen, die er braucht. Und das ist für mich auch mein Beitrag zur Gesellschaft, zu sagen, klären wir die Leute auf, dass nicht nur Trotteln herumlaufen da draußen, sondern dass die Leute mangelernährt sind. Gut, das glaube ich auch von der Regierung bis runter zum Wurscht wo. Also ich glaube, da passt was nicht. Aber nicht vom Charakter, sondern da geht es bei 80% der Fälle geht es wirklich um einen ausgeglichenen Lebensstil und bei 20% der Fälle kannst du wahrscheinlich nicht viel tun. Ja, okay, gut.
Abschließend noch eine Frage, es ist ja schon sehr inhaltlich spannend, muss ich sagen. Du hast in deinem Vortrag heute gesagt, oder im Workshop eigentlich, man sollte schon vor der ersten Hochphase vor 9 Uhr Kohlenhydrate gegessen haben, damit das Gehirn auf Hochtouren arbeiten kann. Da gibt es ja Messungen und da gibt es ganz klare Studienlage, das unterschreibe ich vollkommen. Ich selbst bin aber Fan des intermittierenden Fastens, wie viele anderen auch, und ich lasse ganz gerne das Frühstück weg. Ich habe ja vorher schon gesagt, Kaffee mit Zimt, das reicht mir oft. Auch lasse auch oft die Nüsse weg und isst dann das erste Mal um 12 Uhr und ich erlebe das als sehr eine fokussierte Arbeitsphase am Vormittag. Also mein Gehirn kann trotzdem sehr tief, also Deep-Work-Phase eigentlich arbeiten, ohne Kohlenhydrate. Gibt es da eine Erklärung dafür?
Ja. Und zwar hast du ja ein Leberglykogen und ein Muskelglykogen. Und bei Menschen, die sehr muskulös sind, und deshalb mache ich halt eine Hypothese, meine Hypothese ist, du bist sehr muskulös oder überdurchschnittlich muskulös. Super, das, ne? Ja, das ist eben die Hypothese, ich habe sie ja nicht gemessen. Und wenn du eine gesunde Leber hast, dann kann das Leberglykogen ja super gespeichert werden und das Muskelglykogen und freigesetzt werden in der Zeit, wo du in die Fastenperiode kommst. Macht sicher Sinn, nicht für jeden. Und da geht es eben darum, wie viel Muskulatur hast du tatsächlich? Wie gut geht es deiner Leber tatsächlich? Wie verfügbar ist das Glykogen tatsächlich? Wie mobilisiert kann das werden? Und da habe ich keinen Genierer zu sagen, ja, dann lass es halt weg, aber dann schau, dass wenigstens die anderen Mahlzeiten kohlenhydrathältig sind, damit deine Muskeln und deine Leber gut Kohlenhydrate speichern kann. Es gibt Menschen, die sagen, mit dem vorher so richtig gut, Angelika, und die beobachten das einfach. Ich sage einfach nur, sei achtsam. Schau, entwickelt sich dein Energielevel positiv oder negativ? Und wenn du dann nochmal draufkommst, jetzt matcht das nicht mehr, probier es einfach mit einem gekochten Frühstück in der Früh. Oder 12 bis 15 Stunden nach dem Abendessen etwas zu konsumieren. Das mit dem vor 9 und vor 14 Uhr habe ich bewusst gesagt, damit die Leute auch merken, aha, da geht es ums Gehirn. Allerdings würde auch die Aussage für mich noch stimmig sein, zu sagen, 12 bis 15 Stunden nach dem Abendessen ist dann was Kohlenhydratreiches, gell? Weil wir ja speichern können. In der Muskulatur und in der Leber. Nee, ich hab Leute, die haben nicht einmal 20 Kilo Muskelmasse und sind 1,90 groß. Weißt du, und da glaube ich nicht, dass das ausreichend ist für das, was sie da am Tag bewegen. Und da merke ich auch am Vormittag einen Energieabfall bei denen. Also die merken das selber, die reflektieren. Und da schaue ich, deswegen ist es auch keine Pauschalempfehlung, das ist das Lustige an der Diätologie, das lernen, sagen schon alle Experten bei jeder Tag, und da jetzt in Salzburg wieder im November oder im Frühling, im März in Wien. Die Ernährungstherapie ist so individuell geworden. Deswegen glauben manche, wir sind uns alle nicht einig. Die eine Diätologin sagt das, die nächste sagt das, sagt, wir sind uns alle einig. Der Großteil von meinen Kolleginnen, wir sind voll uns einig. Wir sitzen am Tisch und sagen, stimmt, sicher auch so. Nur, ich habe dich beraten und die andere beratet vielleicht deinen Cousin. Und dass wir die zwei anders beraten, liegt auf der Hand. Und das ist etwas, was die Leute, glaube ich, jetzt dann neu lernen müssen. Die Ernährungstherapie ist eine Therapie für dich als Person in deiner jetzigen Lebensphase. Und die kann mit 30 anders sein als mit 50, hopefully, und die sicher anders als mit 15. Und
zwischen den Personen kann sie sowieso anders
sein. Genau, weil du einen anderen Lebensstil hast, ein anderes Mindset wie dein Cousin. Und das finde ich, das gehört transparent gemacht. Es gibt nicht für alle die gleiche Lösung. Und das meinen ja viele nicht. Es ist so einfach zu sagen, wir machen alle das Gleiche. Das ist es aber nicht. Gendermedizin oder die persönliche Medizin geht aber der Ernährungsmedizin oder Therapie dorthin zu sagen, wer sitzt denn da vor mir? Und ich zitiere da jetzt total gern einen Herrn Professor von der Grazer Uniklinik, der hat ich glaube 18 war das, noch vor Corona in Salzburg beim Battle gesagt am Samstag, liebe Kollegen und Kolleginnen, also da mit den Medizinern geredet, das war Ärztekongress, hört auf, euch hinter den Laborwerten zu verstecken und nehmt den Patienten als Menschen wahr, sonst habt ihr verloren. Und ich habe damals ein Ganzerl gehabt, war mein Geburtstag, das war der 23. November 2018, das vergisse ich nie mehr, oder 19 sogar war es, 19, okay, ich vergesse es doch wieder, das Jahr vergessen. Ich bin nur gesessen und dachte, ja, jetzt haben wir es geschafft. Wenn die Mediziner schon sagen, nimmst die Menschen als Menschen wahr und nicht als Bringer von Laborwerten, dann glaube ich, ist die Message klar.
Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz gewesen für unser Interview. Angelika, ganz toll. Wir müssen sicher auf unser Feedback besser hören, empfindsamer werden, was uns unser Körper sagt, und dann können wir uns, glaube ich, besser einstellen. Trotzdem gibt es einige Grundregeln, auf die man hören kann, die hast du uns, glaube ich, sehr gut vermittelt heute.
Danke.
Danke fürs Dabeisein am Sporterziehertag. Danke für das Interview.
Ich sage danke an euch, dass ich mit euch wieder einen schönen Tag verbringen habe dürfen. Und gestern einen super interessanten, spannenden Abend. Ja. Danke dir.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.